Makroskop Shorts. Neues aus der Wirtschaftspolitik. Eine Produktion des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
Willkommen zu unserem monatlichen Überblick zu den wichtigsten wirtschaftspolitischen Themen. Ich bin Franziska Walser und an meiner Seite sitzt Dr. Klaus Michelsen, Chefökonom des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Hallo Klaus.
Hallo Franziska.
Klaus, wir haben beim letzten Mal im September über den angekündigten Herbst der Reformen gesprochen. Ich habe mich auf dem Weg hierher über die hübsch gefärbten Blätter gefreut und dann habe ich mir gedacht, der Herbst ist jetzt wirklich da. Und was ist mit den Reformen?
Ja, meteorologisch ist der Herbst da und die Blätter fallen. Wir haben jetzt auch einiges an Reformbemühungen schon gesehen. Also wir haben einen Koalitionsausschuss, der dann beschrieben wurde als so ein High-Noon-Moment, wo wir vor allen Dingen über die Grundsicherung gesprochen haben. Und die Vorschläge jetzt zur Reform der Grundsicherung, die Eckpunkte sind dort klargezogen worden. Das ist etwas, was vor allen Dingen auch der Wunsch der CDU war. Da geht es vor allen Dingen darum, die Menschen jetzt eben in die Arbeit zu vermitteln, den Missbrauch an Sozialleistungen zu reduzieren. Viel Symbolik aus meiner Perspektive. Yeah. Die echten Probleme in diesem System sind, das ist viel technischer, das sind die sogenannten Transferentzugsraten. Also die Frage, lohnt es sich mehr zu arbeiten, wenn ich auch noch Sozialtransfers beziehe? Also es gibt ganz viele Aufstocker. Und da ist eben selten der Anreiz, da mehr zu arbeiten. Und da muss man an diesem System, da gibt es ganz viele Vorschläge, die sind auch sehr, sehr gut und die bringen richtig viel. Wenn man sich die vornimmt, dann hat man in dem System wirklich was gewonnen. Das, was wir jetzt tun, bedient so ein bisschen das Gerechtigkeitsempfinden, denke ich, was in der Bevölkerung vermeintlich aus den Fugen geraten ist.
Ja, okay. Das ist ein interessantes Bild auch, High Noon, ne? Also das war jetzt der Showdown auf der staubigen Straße vor dem Saloon und jetzt müssen wir noch ein bisschen richtig arbeiten.
Genau, da geht's jetzt dann los und die wirklich echten Reformen, die dann noch kommen müssen, die müssen wir jetzt auch schnell auf die Straße bringen. Also wir haben jetzt ein bisschen was gemacht, auch für die Automobilindustrie, da gibt's neue Förderprogramme für E-Mobilität, das ist beschlossen worden. Gibt ein bisschen was im Bereich der Verwaltungsmodernisierung, wo man was hingelegt hat, eine Agenda, die man abarbeiten möchte, um schnell da besser zu werden. Das sind die Dinge, die jetzt auch angefasst werden müssen und die bringen dann wirklich was.
Ja, wir hören uns ja wieder im November, da ist dann immer noch Herbst. Da hören wir dann nochmal, was draus geworden ist.
Das sollte man sich merken.
Und zwar merken für das Jahr, Achtung, 2029, der Stabilitätsrat warnt, dass dann die Gesamtverschuldung Deutschlands auf 80% des Bruttoinlandproduktes steigen könnte. Bisher sind es 62%. Klaus, kurz für uns als Erinnerung, was macht denn der Stabilitätsrat nochmal? Wer sitzt da drin?
Ja, es gibt einen wissenschaftlichen Beirat am Finanzministerium und es gibt den sogenannten Stabilitätsrat. Der Stabilitätsrat hütet über die Stabilität der öffentlichen Finanzen und das ist die institutionelle Aufgabe. Also er kommentiert eigentlich Jahr für Jahr, wie sich die Lage im Haushalt entwickelt, wie sich die Verschuldung entwickelt und die Frage, können wir uns das langfristig so erlauben? Und die Warnung, die der Stabilitätsrat jetzt ausgesprochen hat, ist, dass wir eine steigende Schuldenquote haben und dass wir im Jahr 29 rechnerisch über 80% Schuldenlast liegen werden. Das ist etwas, was er zum Anlass nimmt, hier Sparmaßnahmen zu fordern.
Und findest du das gerechtfertigt, diese Warnung? Also sollten wir uns die zu Herzen nehmen und nochmal umsteuern oder so?
Also die grundsätzliche Einschätzung, dass man zusehen muss, dass die Staatsfinanzen stabil bleiben, ist richtig. Also dass man dieses Institut hat und diesen Beirat hat, ist eine gute und wichtige Aufgabe. Man muss da allerdings jetzt auch nochmal auf die Situation schauen. Wir haben jetzt eine Phase gehabt, wo wir lange Jahre zu wenig ausgegeben haben und das schlägt jetzt durch. Also die Investitionstätigkeit war jahrzehntelang zu gering. Deshalb haben wir jetzt diese marode Infrastruktur. Mhm. Deshalb fehlen uns jetzt Digitalisierung und neue Technologien. Und deshalb hat man sich jetzt eben auch die Möglichkeiten eröffnet, zusätzliche Schulden aufzunehmen. Das heißt, die Nachricht, dass der Schuldenstand steigt, ist jetzt eigentlich erstmal eine positive.
Weil wir damit, das wollen wir eigentlich sozusagen, ne?
Ja. Genau, wir wollen ja, dass wir die Infrastruktur in Ordnung bringen. Mhm. Wir wollen, dass der Staat eben wieder funktionsfähig ist. Deshalb erstmal grundsätzlich ist das keine Verwunderung, dass wir dann eben auch höhere Schuldenstandsquoten haben.
Ja, und aber diese 80%, die könnten ja auch vor dem Hintergrund besorgniserregend sein, dass es ja eben die sogenannte Maastricht-Quote gibt, dass EU-Mitglieder eine Schuldenobergrenze von 60% einhalten müssen. Da gab es Ausnahmen 2028 für Verteidigungsausgaben, hat Deutschland auch in Anspruch genommen. Also ist das auch ein Grund, dass dann diese Ausnahmen wegfallen, dass wir dann 2029 auf dieses hohe 80%-Niveau kommen?
Nein, das ist jetzt erstmal nur rein rechnerisch.
Hängt nicht miteinander zusammen, okay.
Na, man hat die Wirtschaftsleistung, man hat die Verschuldung und dann ist das der letztlich die Quote. Wie lange müssten wir arbeiten? In dem Fall 4/5 eines Jahres, um unsere kompletten Schulden abbezahlt zu haben. Mhm. Na, und das ist die Quote, die das ausdrückt. Ob jetzt 60%, 80% oder 100% die richtige Maßzahl sind, um zu messen, ob das noch stabil und nachhaltig ist, das kann man da hinstellen. In dem Fall würde ich argumentieren, das sind gute Schulden. Weil diese Schulden werden für Infrastruktur aufgenommen und die bilden Vermögen für die deutsche Volkswirtschaft, machen also den Staat insgesamt funktionsfähiger, Unternehmensinvestitionen effizienter und steigern damit die Produktivität und letztlich die Wertschöpfung. Würden wir die Schulden einfach nur aufnehmen, um morgen gut essen zu gehen und übermorgen mal ordentlich einen zu trinken, dann hätte ich große Bauchschmerzen, weil der Kater am dritten Tag dann kommt, weil wir nicht mehr wissen, wie wir dann die Schulden zurückzahlen müssen oder können. Ja. Und wir haben jetzt die Voraussetzungen für Wachstum in der Zukunft geschaffen. Deswegen sind das eigentlich gute Schulden und sie zahlen sich von selber auch irgendwann wieder ab.
Okay, also es ist ein bisschen jetzt laienhaft gesagt der Unterschied, wie wenn ich Schulden aufnehme, um mir eine Wohnung zu kaufen oder eben, wie du sagst, ne, um essen zu gehen oder sowas. Weil ich habe dann einen Wert im Gegenzug. Okay. Und aber müssen wir Angst haben vor so einem EU-Defizitverfahren jetzt, wenn wir 80% haben?
Ja, es gibt jetzt formal die Möglichkeit natürlich der EU dort den Hinweis zu geben, hier, ihr macht da was falsch. Das hatten wir auch. Es gab ja diese sogenannten blauen Briefe, wer sich da erinnert. Mhm. Zu Schröder-Regierungszeiten kamen die aus Brüssel. Da war man eben besorgt um die Nachhaltigkeit der Staatsfinanzen in Deutschland. Man muss ja auch darlegen als Regierung, wenn man dann den Hinweis bekommt aus Brüssel, ihr lauft hier in die falsche Richtung, wie man gedenkt, diese Richtung zu korrigieren. Und eine Argumentationslinie kann dann eben die sein, die ich gerade aufgemacht habe. Also wir investieren hier in unsere Zukunft, das hebt unsere Wirtschaftsleistung in den nächsten Jahren und das wiederum senkt die Schuldenstandsquote, weil natürlich dann der Nenner wieder hochgeht und der Zähler dann konstant bleibt.
Aufsteiger und Aussteiger.
Viele große Unternehmen beschäftigen eine oder einen sogenannten Chief Investment Officer und Deutschland hat jetzt auch einen CIO, nämlich Martin Blessing. Der ist 62 Jahre alt und wurde von Kanzler Merz bei der Bekanntgabe der Personalie als Türöffner und Brückenbauer gelobt. Was müssen wir denn noch über Martin Blessing wissen, Klaus?
Ja, Martin Blessing war Vorstand in der Commerzbank, also einem großen Bankenhaus in Deutschland, hat also ganz viel Erfahrung im Bereich der Finanzierung von Investitionen, hat auch einen Hintergrund aus der Unternehmensberatung, kennt also diese ganze Unternehmensentscheidungswelt von verschiedenen Seiten. Das macht ihn dafür einen sehr, sehr guten, geeigneten Kandidaten, diese Rolle als Chief Investment Officer auszufüllen. Ich glaube, das ist auch eine gute Idee, das zu tun, weil man dadurch ein Gesicht, ja, wenn man so möchte, nach außen gibt. Und man sagt ganz eindeutig, wir haben hier eine Priorität, wir möchten mehr investieren. Und es gibt eine Person, die nichts anderes zu tun hat, als für euch die richtigen Türen zu öffnen. Und dafür wird er dringend gebraucht, denn die Investitionen in Deutschland sind zu niedrig.
Ja, also CIO ist der schmissige Titel. Der offizielle Titel ist ja zentraler Ansprechpartner für ausländische Investoren. Ist das überhaupt vergleichbar? Also die Aufgabe von Blessing jetzt mit der von einem Unternehmens-CIO?
Eigentlich nicht. Das ist jetzt so ein bisschen Marketing und wenn man den deutschen Titel dazu liest, dann weiß man auch, warum man sich diesen Titel gegeben hat. Insofern ist es aber die Erfahrung der letzten Jahre. Wir hatten so eine Funktion schon quasi, also es gab im Bundeskanzleramt den Jörg Kukies, der ganz viel auch mit Unternehmen direkt gesprochen hat und versucht hat, eben Investitionen ins Land zu ziehen. Und diese Erfahrungen, die man damals gemacht hat, waren eigentlich ganz gut. Also man hatte einen Ansprechpartner, der viel möglich gemacht hat, der versucht hat, die Dinge abzukürzen und der da Verbindlichkeit in die Gespräche reingetragen hat. Das ist eine gute Ergänzung zu dem, was wir ohnehin auch schon haben. Also es gibt die sogenannte Germany Trade and Invest Initiative. Das ist eine, wenn man so möchte, der Marketingteil der Regierung nach außen. Also diese Organisation versucht eben den Investitionsstandort Deutschland nach außen zu tragen, die positiven Seiten zu zeigen und eben auch Investitionen ins Land zu holen. Das ist eine Organisation mit wenig Gesicht. Jetzt hat diese Organisation auch noch sozusagen einen Kopf.
Okay, das verstehe ich. Also das heißt, du würdest sagen, ist eine gute Personalie, auch dass die überhaupt geschaffen wurde, weil es gab ja auch kritische Stimmen so nach der Bekanntgabe, die gesagt haben, naja toll, jetzt haben wir einen Posten mehr, wir wollten doch eigentlich Bürokratie abbauen. Also Blessing macht das alles für eine symbolische Summe von einem Euro, hört man. Aber du würdest sagen, Deutschland braucht wirklich einen CIO, auch wenn wir vorher keinen hatten.
Ja, es geht ja auch viel um Psychologie an der Stelle und der Frage, kümmert man sich eigentlich um die Wirtschaft, wenn man das so als Monolithen betrachtet? Und das ist schon ein Signal, wo man klar sagt, wir versuchen hier für euch die besten Bedingungen zu schaffen. Und der Wunsch auch aus der Industrie ist ja immer relativ klar, dass man eine Ansprechperson haben möchte, one single point of contact, one face to the customer, was auch immer man dazu sagen möchte. Das sind ja die wirklich immer wieder geäußert Wünsche und dem kommt man jetzt nach. Und ich finde, das ist an der Stelle ein gutes Signal. Und ich sehe auch nicht, dass das eben noch ein zusätzlicher Beauftragter ohne Funktion ist, sondern an der Stelle ist es dann quasi so ein bisschen der Investitionsaußenminister.
Okay. Und der kümmert sich natürlich nur um die großen Fische, so stelle ich mir das vor. Also können wir es nochmal ein bisschen konkreter machen, jetzt an einem Pharma-Beispiel zum Beispiel. Ne? Also wenn da jetzt ein großes Unternehmen sagt, ich habe schon immer mal überlegt, vielleicht gehe ich mal nach Deutschland und baue da was auf. Was wäre denn dann so wirklich die Aufgabe von Blessing?
Also die Erfahrung gab es auch in den vergangenen Jahren ja schon. Wir haben ja große Investitionsentscheidungen auch von Unternehmen gesehen, die eben in Deutschland noch nicht investiert waren und die jetzt in Rheinland-Pfalz zum Beispiel großes Werk aufbauen. Und
Also jetzt in der Pharmabranche.
Genau. Ja. Ja, es ist Eli Lilly investiert 2,5 Milliarden Euro dort. Das ist eine Großinvestition. Das hat man in Deutschland lange nicht gesehen und das ist eigentlich ein gutes Signal. Auch japanische Unternehmen, Daiichi Sankyo zum Beispiel, investieren in Bayern. Es gibt da einige gute Beispiele in der Vergangenheit, die auch damit zu tun haben, dass es eine Person oder ja zumindest eine zentrale Anlaufpunkt in der vergangenen Bundesregierung gegeben hat, die dann die Dinge in die Hand genommen hat. Also im Prinzip sozusagen das Interesse zu sehen, zu spüren, okay, was braucht ihr und dann zu gucken, wo kann man das wirklich umsetzen. Und dann gab es dann diese Entscheidung für Rheinland-Pfalz, zum Beispiel im Fall von Eli Lilly, wo man sich dann ganz schnell auf bestimmte Dinge einigen konnte, wo das ganz schnell vorangetrieben werden konnte. Man hat das auch gesehen, auch streitbare Ansiedlungen, aber Tesla in Grünheide bei Berlin.
Und jetzt auch Köpenick neuestens.
Genau, ja, also da gab es auch Großinvestitionen auf der grünen Wiese und da hat man ganz viele Dinge sehr viel schneller erledigt, als man das üblicherweise tut. Ne? Und man hat da ja im Einzelfall dann Dinge anders entschieden. Jetzt kann das jetzt nicht jedes Mal so sein, dass man so Einzelfall oder Einzelbetreuung macht, sondern muss ja eigentlich so in so eine regelhafte Situation kommen, dass es alles sehr schnell geht. Aber den Weg dahin zu ebnen, das kann schon so ein CIO tun.
Okay, also wirklich ein Türöffner, ne? Wie Merz ihn auch beschrieben hat.
Genau.
Ein Lotse.
Die Schlagzeile des Monats.
Klaus, wir bleiben im Gesundheitsbereich. Ich habe eine Schlagzeile vom Tagesspiegel mitgebracht. Der titelt diese Woche: Warken kündigt Sparpaket an. Bundesregierung will Beitragserhöhungen bei Krankenkassen verhindern. Klaus, du hast das Thema verfolgt. Worum geht's denn da?
Das geht um eigentlich eine Diskussion, die wir relativ regelmäßig führen, nämlich die Frage, wie gut sind eigentlich die Kranken- und Sozialversicherungen finanziert? Wir sprechen jetzt vor allen Dingen über Krankenversicherung und die Pflegeversicherung. Mhm. Das sind beides so ein bisschen die Sorgenkinder gewesen. Jetzt liegen die Zahlen für die Schätzung der Einnahmen für das kommende Jahr vor und man hat dann eben festgestellt, es gibt noch ein Defizit, was zu schließen ist in der Größenverordnung von ungefähr 2 Milliarden Euro. Und hierfür wurden dann Vorschläge auf den Tisch gelegt, wie das geschafft werden soll, damit eben die Zusatzbeiträge für die Krankenversicherung nicht steigen. Das ist nämlich das erklärte Ziel. Man möchte diesen Faktor Arbeit, der ja für die zusätzlichen Krankenversicherungsbeiträge aufkommen müsste, eben nicht zusätzlich belasten. Und deshalb hat man sich überlegt, wie man das Geld, was fehlt, sparen kann.
Also es wird ja verkauft als ein kleines Sparpaket. Mir kam jetzt 2 Milliarden Euro erstmal nicht klein vor, aber es ist wahrscheinlich klein in den Relationen, ne?
Ja, wir haben andere Diskussionen erlebt. Ja. Also vor 2, 3 Jahren, da haben wir über 14, 15 Milliarden Euro geredet, die im nächsten Jahr eingespart werden müssen. Das war eine ganz, ganz viel größere Aufgabe. Die 2 Milliarden Euro, die kann man nicht schmerzfrei, das will ich gar nicht sagen, aber man kann sie zumindest kurzfristig finden. Wir sollten aber in eine Situation kommen, wo wir gar nicht immer wieder auf die Suche gehen müssen.
Das wollte ich gerade sagen, weil du hast ja gesagt, das kehrt wieder. Ich meine eigentlich alle Jahre wieder letztendlich, ne? Also, dass wir rechnen, am 1. November muss dieser Satz festgelegt werden und wir finden eine Lücke im Oktober. Eigentlich, oder? Es hat Tradition.
Ja, das hat eine gewisse Tradition, das wird immer wieder so gesehen. Das ist etwas, wo wir eben strukturell in Problemen stecken, dass Gesundheitswesen nicht demografiefest ist und wir auch überlegen müssen, wie wir das eben strukturell verändern. Dafür gibt es jetzt eine Reformkommission, die tagt dann in den kommenden Monaten und wird Vorschläge ausarbeiten, wie man auch mal über die nächsten Jahre hinweg stabile Rahmenbedingungen hat, sowohl für die letztlich die Beitragszahlenden, also die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für die Krankenkassen, für die Ärzteschaft und eben auch für die Industrie, die ihre Leistung hier erbringt.
Das heißt, Frau Waken kauft sich jetzt im Prinzip Zeit mit diesem kleinen Sparpaket, wenn das klappt. Und dann muss aber mal die große Reform kommen.
Ja, wir haben über die große Reform reden wir eigentlich schon seit Jahren. Es wird immer wieder hervorgeholt. Wir haben dann manchmal Zeiten gehabt, in denen der Reformdruck einfach nicht so groß war, weil die wirtschaftliche Entwicklung deutlich positiver war. Jetzt haben wir 5 Jahre Stagnation hinter uns und wenn der Kuchen nicht größer wird und gleichzeitig aber die Ausgaben demografiebedingt auch steigen, dann haben wir eben ein Problem, das wir lösen müssen und das immer dringlicher wird. Deshalb ist es richtig, dass man sich jetzt über so eine Kommission auch die Probleme noch einmal hinlegt. Ich glaube, wir wissen eigentlich schon sehr viel darüber, wo die Probleme stecken und dass man dann jetzt eben konkret an Lösungen arbeitet, die tragfähig sind für mehrere Jahre.
Du hast gerade gesagt, es geht darum, den Faktor Arbeit nicht teurer zu machen. Also man kennt es ja so aus dieser VerbraucherInnen-Perspektive, ne? Also 2025 gab es schon kräftige Erhöhungen, alles wird teurer und dass da natürlich die Leute hoffen, dass sie mal ein Jahr lang bei dem Satz bleiben, den sie haben, ist ja klar. Aber wie könnte sich die Stabilität bei den Beiträgen auf die Konjunktur auswirken?
Ja, das sind ja die Lohnnebenkosten, die aus den Sozialversicherungsbeiträgen entstehen. Und diese Lohnnebenkosten werden hälftig getragen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und den Arbeitgebern. Das bedeutet, jede Erhöhung dieser Lohnnebenkosten schlägt sich letztlich wie eine Steuer auf Arbeit dann eben in der Erhöhung der Kosten für die Arbeit nieder. Und wenn die Preise für etwas steigen, dann sinkt eben die tatsächliche Menge, die dafür nachgefragt wird. Also das bedeutet, wenn der Faktor Arbeit teurer wird, wird schlicht und ergreifend weniger Arbeit nachgefragt und das belastet den Arbeitsmarkt, der jetzt ohnehin schon in einer schlechten Situation ist. Wir sehen ja seit einiger Zeit, dass die Arbeitslosigkeit in Deutschland wieder deutlich zunimmt.
Ja, also so ein Puzzleteil für dieses Überthema, worüber wir ja oft reden, ne? Wie kriegt man es wieder in Schwung? Und da ist eben Beitragssatz ein paar Prozent rauf oder runter, ist da eben auch ein Faktor, der da mit reinspielen kann.
Es ist ein Faktor, die Zehntel Prozentpunkte, die wir da jetzt gerade diskutieren, sind jetzt vielleicht nicht der entscheidende Faktor, aber es ist die Summe aus den verschiedenen Teilen, die dann zusammenkommt. Insofern tut man da gut daran, eben auch zu gucken, wie man diese Lohnnebenkosten entsprechend stabil hält.
Klingt kurios, ist aber so.
Das Statistische Bundesamt hat ganz frisch Zahlen zur Industrieproduktion im August 2025 veröffentlicht und da ging es ganz schön bergab im Vergleich zum Vorjahresmonat, also der August 2024, ist die Industrieproduktion um 5,1% gesunken, ist ganz schön viel. Klaus, du sagst aber, kurioserweise ist das gar nicht so schlimm, wie es klingt.
Ja, es ist nicht, also natürlich ist ein Minus, das so kräftig ausfällt, erstmal eine Nachricht, wo man aufhorcht. Und in der Situation, wo sich die deutsche Wirtschaft jetzt befindet, ist man da besonders sensibel. Dieser Rückgang um rund 5% ist schon sehr, sehr heftig. Also das ist etwas, was sehr viel ist. Und da wird man, wenn man mit diesen Zahlen umgeht, eher hellhörig, weil man dann guckt, woran liegt denn das eigentlich? Und der Grund liegt darin, dass in Deutschland recht spät Ferien gemacht wurden in den Ländern, wo vor allen Dingen Automobilherstellung stattfindet.
Also und Baden-Württemberg zum
Beispiel. Genau, in Niedersachsen auch, in Bayern. Das sind Regionen, in denen dann gerne Werksferien gemacht werden. Und diese Werksferien, da macht man dann mal 2 Wochen lang die Produktion dicht und alle gehen schön in Urlaub. Und diese Frage, wann liegen diese Werksferien, ist eben interessant für Statistiker, weil man natürlich versucht, über die Jahre diesen Effekt rauszurechnen. Man hat solche Faktoren, die man dann einbringt für den Juli typischerweise, um dann zu glätten, dass da typischerweise diese Werksferien stattfinden. Und jetzt sind die aber im August gewesen. Das heißt, der Juli sieht sehr gut aus und der August sieht besonders schlecht aus. Und dieser Mechanismus führt dann eben dazu, dass man dieses starke Minus sieht. Das soll aber nicht verdecken, dass es auch andere Dinge gibt, die eben in der Industriekonjunktur momentan nicht besonders gut laufen. Also das will ich auch klar sagen. Aber dieses ganz starke Minus ist tatsächlich in großen Teilen auch über diesen Mechanismus dieser Werksferien.
Ja, also so ein statistischer Ausreißer. Und es gibt ja dann auch 3-Monats-Überblicke und Jahresüberblicke. Und da wird sich das dann nivellieren.
Genau.
Einfach, ne? Diese.
Ja.
Jetzt wird ja die Produktionsdaten, die werden nach Industriezweig aufgeschlüsselt. Also du hast gerade gesagt Automobilindustrie. Bei der Pharmaindustrie ging es im August 2025 mit -10,3% auch ganz schön stark bergab. Also stärker zum Beispiel als jetzt im Maschinenbau. Ist das auch der Werksferienfaktor oder ist das was anderes?
Na, in der Pharmaindustrie schwankt die Produktionsleistung ohnehin immer etwas stärker als in anderen Wirtschaftszweigen. Das hängt damit zusammen, dass die Branche im Vergleich zur Automobilindustrie deutlich geringere Wertschöpfungsgrößen hat und diese kleinen Zahlen, wenn sie dann schwanken, prozentual dann eben deutlich stärker ausschlagen. So, das ist der eine Grund. Mhm. Der andere Grund ist, wir haben in der Pharmaindustrie im Frühjahr was gesehen, was wir auch auf die Zollpolitik von Donald Trump zurückführen können, nämlich die großen Ausfuhren auch in die USA. Um dort den Lageraufbau zu betreiben. Und diese großen Ausfuhren mussten auch irgendwann mal hergestellt werden. Das heißt, wir haben ein sehr starkes Frühjahr gehabt und jetzt sehen wir so eine Art Normalisierung auch in der Produktionsleistung im Sommer.
Klaus, wir hören uns im November wieder und dazwischen sprichst du ja mit meinem Kollegen Philipp Eins über die Herbstprognose des VfA, also nochmal Konjunktur, ein bisschen detaillierter dann.
Genau, wir gucken uns jetzt gerade die Zahlen so intensiv an, deswegen kann ich auch drüber reden. Und wir prognostizieren im Herbst immer die Entwicklung im kommenden Jahr und auch vor allen Dingen für die Branche schauen wir uns an, wie wird's mit der Pharmaindustrie weitergehen. Vor allen Dingen die Unsicherheit aus Übersee spielt da jetzt eine gewisse Rolle und wir haben natürlich eben auch ein bisschen den Blick auf die Frage, wie gut sind wir eigentlich in den Strukturreformen in Deutschland.
Klaus, danke für die Einblicke.
Gerne.
Wir hören uns im November wieder.
Das tun wir.
Das war's für diesmal mit den Makroskop-Shorts mit VfA-Chefökonom Dr. Klaus Michelsen. Diesen Podcast und alle anderen Folgen von Makroskop finden Sie auf den gängigen Podcast-Plattformen. Danke für Ihr Interesse. Ich bin Franziska Walser. Tschüss und bis bald.
Sie hörten Makroskop-Shorts, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Kennen Sie unseren Newsletter Makroskop Pharma? Abonnieren Sie den monatlichen Economic Policy Brief. Kostenfrei unter www.vfa.de.